Ultraviolett.
Heute mit mir Katharina Usling. Hashtag Black Lives Matters, Hanau oder ganz aktuell die letzte Instanz. Diskriminierung wird immer sichtbar, wenn solche riesigen Hashtags trenden. Zumindest in meiner Timeline waren die immer mal wieder sehr weit oben. Diskriminierung selbst gibt es aber nicht nur, wenn eben genau das passiert, sondern findet tagtäglich auch in unser aller Umfeld statt, zum Beispiel auch an der Uni Bielefeld. Das hat auch die Studie der AG Uni ohne Vorurteile bestätigen können. Und deshalb haben wir von Herz 87.9 mal recherchiert, wo das Thema Diskriminierung an der Uni Bielefeld überall auftaucht und wie genau damit umgegangen wird. Und deshalb möchte ich jetzt am Anfang auch einmal eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr diskriminierende Erfahrungen gemacht habt, hört euch die Sendung vielleicht mit einer Person eures Vertrauens an, wenn ihr euch wohl dabei fühlt, oder hört in den Podcast, der unter anderem auf unserer Website radioherz.de verfügbar sein wird, rein. Denn da könnt ihr zwischendurch ausmachen oder Beiträge skippen, weil eben in der Sendung heute immer wieder Themen angesprochen werden, die euch vielleicht triggern können. Kategorisch unterschätzt und ausgeschlossen. So lautet der Titel des neuen Studienberichts der AG Uni ohne Vorurteile. Untersucht wurde das Diskriminierungserleben an der Universität Bielefeld. Die Ergebnisse zeigen, an der Uni gehören Abwertung, Ausgrenzung und Benachteiligung zum Alltag. Einer derjenigen, die die Studie durchgeführt haben, ist Wilhelm Berkan, Mitarbeiter der Fakultät für Erziehungswissenschaften und des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung. Meine Kollegin Mira Rigoff hat mit ihm über die Studie gesprochen.
Die Uni als ein Ort der Vielfalt, Demokratie und Zivilcourage. Mit diesem Ziel wurde 2013 die AG Uni ohne Vorurteile gegründet. Diskriminierung dürfte diesem Ideal nach an unserer Uni keinen Platz haben. Aber wieso ist Diskriminierung an Hochschulen überhaupt ein Thema? Wer die Uni besucht, ist immerhin meist gebildet, hat ein Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss und Studien belegen einen negativen Zusammenhang zwischen Bildung und Menschenfeindlichkeit. Wer deshalb jedoch glaubt, an der Uni sei Diskriminierung kein großes Thema, irre sich, argumentiert Wilhelm Berkan.
Also nur weil man hochgebildet ist, heißt das ja nicht, dass man irgendwie nicht diskriminiert, keine menschenfeindlichen Einstellungen hat oder dass man nicht in einer Institution arbeitet, studiert und so weiter, die von ihren Strukturen auch Diskriminierung befördern kann.
Wilhelm Berkan ist Mitglied der AG Uni ohne Vorurteile. In der AG engagieren sich WissenschaftlerInnen, StudentInnen und MitarbeiterInnen aus Technik und Verwaltung. Und das größtenteils ehrenamtlich, um für Diskriminierung zu sensibilisieren und zu Zivilcourage zu ermutigen. Jetzt hat die AG eine Studie veröffentlicht, die das Diskriminierungserleben an der Uni Bielefeld untersucht.
Wie sieht das Diskriminierungserleben überhaupt aus? Wie gehen die Befragten oder die Betroffenen oder diejenigen, die Diskriminierung beobachten in der Universität damit um? Wenden die sich an Stellen? Kennen die Stellen? Was macht das mit denen? Und dann als dritte Frage natürlich, was kann man dagegen tun?
Bereits 2016 hat die AG eine Studie veröffentlicht, in der Diskriminierungserleben an der Universität Bielefeld untersucht wurde. Jetzt, 4 Jahre später, soll eine weitere Studie zeigen, was sich verändert hat.
Auch weil uns in der Zwischenzeit weiterhin Berichte von Diskriminierung erreicht haben, aber auch weil sich an der Uni was getan hat. Sowohl an irgendwie Initiativen, die stattfinden sollen, aber auch an Vorfällen, die öffentlich geworden sind und gesellschaftlich ja genauso. Seit 2016 hat sich auch was getan, der Diskurs hat sich verschärft und da wollten wir gucken, wie sieht es eigentlich jetzt in der Uni aus.
Um die beiden Studien miteinander vergleichen zu können, war es wichtig, mit derselben Methodik zu arbeiten. Der Fragebogen ist bei den Kernfragen, beispielsweise zum Diskriminierungserleben, gleich aufgebaut. Trotzdem hat es auch Änderungen gegeben. Zum Beispiel war der Fragebogen dieses Mal auch auf Englisch verfügbar. Und es wurden zusätzliche Themen abgefragt, wie die psychische Belastung durch Diskriminierung. Vergleicht Wilhelm Berkan jedoch die Ergebnisse beider Studien, zeigt sich, viel hat sich nicht getan. Und die Hälfte der Befragten hat angegeben, schon einmal Diskriminierung in der Universität Bielefeld erlebt zu haben. Ebenfalls rund die Hälfte hat Diskriminierung in der Uni beobachtet.
Das kommt einem auch und das kommt auch uns relativ viel vor. Vor allen Dingen, wenn man dann darauf blickt, wie nimmt man eine Institution wie die Uni und nicht nur die Uni Bielefeld, sondern wie nimmt man solche Institutionen wahr? Die Uni wird als einen Schutzraum wahrgenommen und das Klima wird auch als ein gutes wahrgenommen. Also der Großteil der Befragten fühlt sich in der Uni sicher. Und trotzdem zeigt sich aber, dass die Hälfte der Befragten Diskriminierung schon mal erlebt hat.
Deutlich wird auch, Diskriminierung wird von Person zu Person unterschiedlich wahrgenommen. Dabei spielen die eigenen Berührungspunkte mit Diskriminierung eine Rolle. Wer Diskriminierung erlebt oder beobachtet hat, schätzt das Klima an der Uni schlechter ein als eine Person, die diese Erfahrung nicht gemacht hat und hat eher den Eindruck, dass das Diskriminierungsvorkommen in den letzten Jahren zugenommen hat. Repräsentativ sind die Ergebnisse der Studie jedoch nicht ohne weiteres. Grund dafür ist die Methodik der Studie. Es wurde eine E-Mail an alle Mitglieder der Universität verschickt, alle hatten also die Möglichkeit, freiwillig teilzunehmen. Über 1200 von rund 30.000 haben das getan. Und auch vergleichen lassen sich die Ergebnisse schwer, denn Diskriminierung an Hochschulen ist bisher noch nicht umfassend untersucht.
Es gibt Untersuchungen in anderen Universitäten, wo beispielsweise Studierende befragt wurden. Es gibt von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Untersuchungen, wo in die Hochschulen geguckt wurde. Aber es gibt keine repräsentative deutschlandweite Studie, die Vergleichswerte produzieren würde.
Zwar ist Diskriminierung ein gesamtgesellschaftliches Thema, allerdings gibt es an der Uni spezifische Bedingungen, die Diskriminierung begünstigen. Dazu gehört die hierarchische Struktur, die Ungleichheiten zwischen den Statusgruppen fördert, beispielsweise zwischen Lehrenden und Studierenden oder wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und denen in Technik und Verwaltung.
Viele Diskriminierungssituationen finden in Abhängigkeitsverhältnissen statt, gegenüber dem Vorgesetzten, gegenüber dem Dozierenden. Und da hat man natürlich immer den Gedanken, naja, wenn ich das jetzt äußere, was zieht das nach sich? Habe ich da Nachteile von?
Die Angst vor möglichen Konsequenzen sorgt also dafür, dass Betroffene von Diskriminierung an der Uni Vorfälle nicht thematisieren. Die Studie der AG Uni ohne Vorurteile zeigt, dass besonders die unitypischen hierarchischen Strukturen Diskriminierung begünstigen. Doch mit diesem Status quo gibt sich die Erhebung nicht zufrieden. Auch die Frage danach, was dagegen getan werden kann, sollte von den Befragten beantwortet werden. Laut Wilhelm Berghahn wurden vielfältige Lösungsansätze geäußert. Viele wünschen sich eine größere Sensibilisierung, zum Beispiel durch Workshop-Angebote und Schulungen. Und dass die bereits existierenden Beratungsstellen an der Uni bekannter werden.
Und dementsprechend fordern auch viele, wir brauchen mehr Informationen, um uns auch anonym und ohne Angst zu haben, dass wir Nachteile davon tragen, sich an irgendwen wenden zu können und diesen Fall zu besprechen. Und dass dann auch irgendwas damit passiert.
Deutlich wird hier, die bestehenden Beratungsangebote der Uni sind einfach nicht ausreichend. Diejenigen, die es gibt, sind nicht bekannt genug. Zusätzlich äußerten Befragte den Wunsch nach einer anonymen Anlaufstelle, bei der die Fälle nicht nur besprochen, sondern auch bearbeitet werden.
Was es nicht gibt und was auch die AG jetzt schon seit einiger Zeit sich wünscht, ist tatsächlich sowas wie eine umfassende Antidiskriminierungsstelle, die nicht nur beratend auftreten kann, sondern die einen Monitoring in der Universität etabliert und die auch sowas wie Prävention, Workshops und so weiter macht, um eben für eine Sensibilisierung, für eine größere Kompetenz in diesem Bereich bei den Universitätsmitgliedern zu sorgen.
Diese Lehrstelle füllt aktuell vor allem die AG Uni ohne Vorurteile aus. Sie kann Workshops organisieren, auf Diskriminierung aufmerksam machen und eben auch vereinzelt eine Studie durchführen. Das, was die Anforderungen an eine Antidiskriminierungsstelle sind, kann die AG jedoch nicht erfüllen. Denn die AG Uni ohne Vorurteile lebt von Engagement. Die Mitglieder arbeiten vor allem ehrenamtlich. Sie werden für ihre Arbeit nicht bezahlt und sind nicht professionell ausgebildet, um in Diskriminierungsfällen beraten zu können. Der Bedarf dafür besteht eindeutig. Unklar ist aber, ob und wie schnell die Uni diesem Wunsch nachkommen wird.
Die Diskussion um dann so größere Institutionalisierungen wie eine Antidiskriminierungsstelle, die finden statt und die müssen intensiver geführt werden, glaube ich. Das zeigen die Ergebnisse der Studie, dass das gewünscht ist.
Einfacher und schneller umzusetzen ist beispielsweise die Forderung nach einem besseren Informationsfluss. Betroffene von Diskriminierung könnten so an Informationen kommen, ohne sich großartig darum zu kümmern, an wen sie sich wenden müssen. Grundsätzlich zeigt sich, die Studie problematisiert nicht nur den Ist-Zustand, sondern bietet konstruktiv Verbesserungsmöglichkeiten an. Davon könnten die Diskussionen, die die Studie anregen möchte, profitieren. Wilhelm Berghahn betont, dass es nicht nur darum gehe, zu kritisieren und das Negative herauszustellen.
Sondern was diese Ergebnisse jetzt machen sollen, ist, einen offenen Diskurs über diese Problematik anzustoßen. Vor allen Dingen einen Diskurs innerhalb der Universität. Und damit meine ich jetzt nicht nur bei den Funktionärinnen, die Entscheidungen treffen, sondern unter allen Statusgruppen offen darüber zu reden, es gibt diese Problematik. Jeder ist auch irgendwie mit dafür verantwortlich zu gucken, gibt es da Situationen, kann man mehr Zivilcourage zeigen, wie kann ich auch in meiner eigenen Umgebung für ein Klima sorgen, was Diskriminierung vorbeugt.
Ob der Wunsch der AG Uni ohne Vorurteile in Erfüllung geht, werden die Diskussionen zeigen, die auf die Ergebnisse der Studie folgen. Wenn Diskriminierung an der Uni Bielefeld erfolgreich bekämpft werden soll, braucht es jedoch eine kontinuierliche und systematische Herangehensweise.
Und um genau das anzustoßen, hat die AG Uni ohne Vorurteile bereits einige Online-Diskussionsveranstaltungen organisiert. Und wenn ihr da weiter up-to-date sein wollt, dann schaut einfach mal auf der Website der AG Uni ohne Vorurteile vorbei. Da findet ihr dann auch den Studienbericht. Mit dem Titel Kategorisch unterschätzt und ausgeschlossen – Wahrnehmung von und Erfahrung mit Diskriminierung an der Universität Bielefeld 2019-2020 hat die AG Uni ohne Vorurteile eine Studie veröffentlicht, die universitäre Diskriminierung im Alltag untersucht hat. Anhand von verschiedenen Erfahrungsberichten hat die Studie erforscht, welche Arten von Diskriminierung und Ausgrenzung Studierende und MitarbeiterInnen erlebt haben. Herz87.9-Redakteurin Linda Auhage hat einen Überblick für uns zusammengefasst. Linda, von welchen Arten der Diskriminierung haben die Betroffenen berichtet?
Laut Studie findet am häufigsten Diskriminierung in Bezug auf das Geschlecht statt. Das macht rund 37% der Studie aus, gefolgt von der universitären Gruppenzugehörigkeit, Dozierender, Studierende, danach Alter, soziale Herkunft, zum Beispiel Beruf der Eltern, nationale Herkunft, aber auch in Bezug auf Behinderung, chronische Erkrankung, Elternschaft, Hautfarbe, sexuelle Orientierung findet Diskriminierung statt.
Am häufigsten werden also Menschen wegen ihres Geschlechts diskriminiert. Wie wird diese Diskriminierung deutlich? Welche Beispiele werden in der Studie genannt?
Einmal in sexistischen und oder misogynen Äußerungen und Verhaltensweisen. Wie folgender nachgesprochener Erfahrungsbericht aus der Studie zeigt, hat Geschlechterdiskriminierung auf mehreren Ebenen stattgefunden.
Studierende, deren soziales Geschlecht nicht mit ihrem biologischen Geschlecht übereinstimmt, dürfen in offiziellen Universitätsdokumenten ihren Namen nicht ändern und sind so in jedem Seminar aufs Neue gezwungen, Dozierenden mitzuteilen, dass ihr Name und damit erkennbares Geschlecht von den Daten etwa im EKVV abweicht.
Und das eben gehörte Beispiel zeigt, sowohl institutionelle und strukturelle Diskriminierung und Benachteiligung durch die Barriere der Namensangleichung existiert.
Barrieren sind ein gutes Stichwort. Sie existieren ja eben nicht nur auf dem Papier. Du hast ja erzählt, dass die Studie ebenfalls erfasst hat, dass auch Menschen mit Behinderungen und oder chronischen Erkrankungen diskriminiert werden.
Genau, und das zeigt sich unter anderem in der fehlenden Barrierefreiheit, sowas wie dass automatische Türöffner nicht alle funktionieren. Und ein Erfahrungsbericht zeigte auch, dass sich Studierende mehrmals während einer Vorlesung über das Verhalten einer pflegebedürftigen Person lustig gemacht haben und zeigt auch, wie eben Diskriminierung unter Studierenden stattfindet. Und ein weiteres Beispiel für hierarchische und strukturelle Diskriminierung ist ein Erfahrungsbericht über einen Dozenten, der sich in einem Seminar über psychische Erkrankungen lustig gemacht hat. Und dieses Beispiel repräsentiert auch, was sich in der Studie herausstellte. Diskriminierung findet vor allem in Seminaren und Vorlesungen statt.
An dem eben genannten Beispiel zeigt sich ebenfalls die strukturelle Diskriminierung, die durch das Machtgefälle deutlich wird. Was hat die Studie da weiterhin herausgefunden?
Strukturelle Diskriminierung geht auch einher mit Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Hier das Stichwort Arbeiterkind und hier ein Beispiel einer Beobachtung von Studienteilnehmenden.
Wissenschaftliche Hilfskräfte sollten abgelehnt werden aufgrund nicht-akademischer Eltern.
Weiterhin existiert auch Ausgrenzung der universitären Verwaltung nach außen.
Hilfskraftstellen oder Praktikumsplätze wurden nicht offiziell ausgeschrieben und nur durch interne Empfehlungen vergeben.
Wir von Herz87.9 haben auch einen Aufruf gestartet und nach Erfahrungsberichten gefragt. Von was für Diskriminierungserlebnissen wurde berichtet, Linda?
Es gibt einen anonymen Erfahrungsbericht einer Studierenden aus dem Nahen Osten, die im ersten Semester, hier im nachgesprochenen Zitat beschrieben, Diskriminierung wie folgt erlebt hat.
Eines Tages, als ich das Seminar besuchte und die Asiate nicht anwesend war, habe ich plötzlich zugehört, wie die anderen Teilnehmer der Gruppe über eine WhatsApp-Gruppe sprechen und meinten, dass sie über das Seminar in der WhatsApp-Gruppe diskutieren und sich darüber aktualisieren. Wie ich beobachtet hatte, wussten alle anderen Teilnehmer über die WhatsApp-Gruppe Bescheid, außer mir und der Asiatin. Niemand hatte es uns mitgeteilt, wir waren dann in der Gruppe meist isoliert und wie gesagt, nur wir zwei waren keine Europäer.
Das als Beispiel der Erfahrung von Ausgrenzung. Und laut der Studie der AG Uni ohne Vorurteile gehört Diskriminierung aufgrund der nationalen Herkunft zum dritthäufigsten Merkmal.
An der Uni Bielefeld gibt's viele coole Angebote, wenn vielleicht auch nicht auf den ersten Blick, die bei Diskriminierung helfen. Zum Beispiel ein Begleitservice für Frauen, die sich nachts unsicher fühlen, oder das Café Anaconda, ein studentisch organisierter cis-männerfreier Schutzraum. Dabei geht es aber vor allem darum, diskriminierungsärmere Räume bzw. Situationen zu schaffen. Oft kann Diskriminierung aber nicht ganz verhindert werden. Dann steht die Frage im Raum, wie gehe ich jetzt damit um? Meine Kollegin Mira Rigauf hat dazu recherchiert und kann uns jetzt hoffentlich erzählen, an welche Stelle muss ich mich wenden?
Das ist nicht ganz so einfach, denn die eine Beschwerde- oder Beratungsstelle gibt es nicht. Es gibt tatsächlich viele verschiedene Angebote, aber die sind teilweise nicht so leicht zu finden, weil die Uni Bielefeld zum Beispiel keine Website mit allen gesammelten Beratungsstellen für Diskriminierungsfälle hat. Wir können das mal durchspielen. Beispielsweise, wenn ich von sexualisierter Belästigung betroffen bin, dann gehe ich auf die Seite der Zentralen Studienberatung. Da gibt es eine Übersicht mit Beratungs- und Informationsstellen. Da finde ich dann das Gleichstellungsbüro unter Sonstiges. Und das Gleichstellungsbüro verweist dann wiederum auf gendersensible Beratungsangebote und die Beschwerdestelle nach allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz.
Ja, das klingt ganz schön kompliziert. Normalerweise müssten solche Ergebnisse aber doch auch über die Suchfunktion gefunden werden können, oder?
Also wenn man die Suchfunktion der Uni Bielefeld-Seite nutzt und nach Beratung und Diskriminierung sucht, bekommt man vor allem Angebote, bei denen es um sexualisierte Diskriminierung geht. Bei anderen Diskriminierungsformen wird es schon schwierig. Zum Thema Rassismus spuckt die Suche zum Beispiel nicht so richtig was aus.
Das heißt, die Art der Diskriminierung macht einen Unterschied. Liegt das an der Suchfunktion oder an den Angeboten selbst?
Teils, teils. Also es liegt einerseits natürlich daran, dass zum Beispiel die Angebote des ASDAS auch auf deren eigener Website auftauchen und nicht so sehr auf der Seite der Uni Bielefeld. Aber es liegt eben auch daran, dass das Angebot so unterschiedlich ist, was halt was damit zu tun hat, inwiefern das Ganze rechtlich und institutionell mitgetragen wird. Als Beispiel hat die Uni einen gesetzlichen Gleichstellungsauftrag und ein Konzept. Das heißt, aufgrund dieser gesetzlichen Grundlage gibt es ein zentrales Gleichstellungsbüro und auch eine Beschwerdestelle. Gleichstellung meint hier aber eine Geschlechtergleichstellung, also vor allem Mann und Frau. Das gleiche Thema gibt es beim Thema Studieren mit Behinderung. Da findet ihr zum Beispiel die zentrale Anlaufstelle Barrierefrei für aktive Partizipation von Menschen mit Behinderung. Und auch hier gibt es einerseits eine Schwerbehindertenvertretung und einen Beauftragten der Studierenden mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Und diese beiden Sachen sind im Hochschulgesetz verankert. Das heißt, Sachen, die rechtlich verankert sind, laufen gut und können ein breites Angebot aufstellen. Wo das nicht der Fall ist, gibt es wenig explizite oder professionelle Angebote. Also zum Beispiel bei Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Rassismus. Da springen dann oft StudentInnen in die Bresche.
Damit meinst du dann wahrscheinlich so selbstorganisierte Strukturen wie das Café Anaconda zum Beispiel?
Genau, auf der Seite des ASTA gibt es recht viele Angebote, das FEMREF, das Café Anaconda, die Antira AG. Die leisten aber eben keine professionelle Beratung und es liegt daran, dass da vor allem die Ressourcen fehlen. Also Geld für ausgebildete Leute und Beratung, vor allem bei Diskriminierungsfällen, ist es eben eine super verantwortungsvolle und auch herausfordernde Aufgabe, die niemand einfach mal so übernehmen kann. Trotzdem ist der ASTA erstmal eine niedrigschwellige erste Anlaufstelle.
Das ist natürlich cool, aber das heißt dann ja trotzdem, wenn ich zum Beispiel von Rassismus betroffen bin, gibt es für mich keine passende Beratungs- oder Beschwerdestelle.
Also es stimmt, dass es da keine spezifischen Angebote gibt, aber es gibt eher allgemeinere Beratungsangebote, wo man sich so grundsätzlich hinwenden kann. Also zum einen die ZSB, also die Zentrale Studierendenberatung, die haben ein psychologisches Beratungsangebot, das nicht explizit für Diskriminierung ist, aber wo eben professionell beraten wird und wo die Leute dann zum Beispiel auch in der Lage sind, dich weiter zu verweisen. Zum anderen auf der Seite der Uni ohne Vorurteile, da findet ihr eine E-Mail-Adresse, die lautet diskriminierungserfahrungen@uni-bielefeld.de. Und die wird nicht von der AG Uni ohne Vorurteile betreut, sondern von einem Team von MitarbeiterInnen, das für die Beratung von Studierenden und Mitarbeitenden zuständig ist. Aber eben explizit im Fall von allen möglichen Diskriminierungserfahrungen. Und die supporten da sowohl bei Beratungs- als auch bei Beschwerdeanfragen.
Okay, das heißt, es gibt sogar immerhin eine Mailadresse, bei der ich mich im Fall von Diskriminierungserfahrungen melden kann. Dass das aber nicht so richtig ausreicht, ist für mich irgendwie auch völlig klar. Und damit ihr euch wenigstens nicht durch so eine ewige Recherche wie meine Kollegin Mira Rigauf quälen müsst, haben wir euch die Anlaufstellen auf unserer Homepage mal zusammengefasst. Alle Adressen, bei denen ihr euch melden könnt, falls ihr Diskriminierung erlebt habt oder auch beobachtet habt, findet ihr unter radioherz.de. Seit 2018 Also schon vor mehr als 2 Jahren hat sich die Uni Bielefeld erfolgreich um das Diversity Audit des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft beworben. Das ist das bundesweit einzige Verfahren mit dem Ziel, Strategien für Diversität an Hochschulen zu entwickeln. Vor der Sendung habe ich mit Judith Fett gesprochen, die am Auditverfahren mitgearbeitet hat, und sie gefragt, was seit 2018 im Diversity Audit eigentlich bisher so passiert ist.
Also das Diversity Audit ist ja tatsächlich ein Prozess, der sich über einen relativ langen Zeitraum erstreckt, in dem Fall eben 2018 bis eigentlich diese Woche. Wir haben gerade den Abschlussbericht eingereicht. Und es ist so, dass es bei dem Audit, das muss man vielleicht vorab erklären, gar nicht darum geht, dass es sich um eine Prüfung handelt, in dem Sinne, man besteht es oder man fällt irgendwie durch, sondern es handelt sich vielmehr eigentlich um eine Überprüfung, also so eine Einladung zu reflektieren, was ist an der Organisation eigentlich alles der Stand der Dinge, was ist zu tun im Hinblick auf Diversität, was sind Stärken, was sind Schwächen. An der Uni Bielefeld ist es so, dass es tatsächlich begonnen hat mit einer Bestandsaufnahme, also dass erstmal nachgesehen wurde, was sind eigentlich die ganzen Themen, was sind die vielen Aktionen, Initiativen etc., die es im Bereich Diversität schon gibt, und sich darauf erstmal der erste Selbstbericht gestützt hat. Der wurde dann wirklich für die gesamte Organisation einmal erstellt und alles auf den Prüfstand gestellt, und dann hat sich entlang verschiedener Handlungsfelder, die identifizierbar gewesen sind, haben sich 4 verschiedene AGs gegründet. Das waren im Einzelnen die AGs Strategie und Struktur, Studium und Lehre, Beratung und Nachwuchsförderung. Wir haben hier dann 4 AGs gehabt, die eben relativ autonom gearbeitet haben die ganze Zeit. Und ja, dabei war es ganz interessant, weil sich manchmal auch die Schwerpunkte nochmal verschoben haben. Das heißt, wenn man anfangs dachte, okay, der Schwerpunkt sind beispielsweise ErstakademikerInnen, die man in den Blick nimmt, hat es sich dann beispielsweise herausgestellt, dass insbesondere in 2 AGs hauptsächlich Studierende und beschäftigte Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen in den Blick genommen wurden. Das heißt, es kam hier so ein paar zu ein paar Veränderungen im Vergleich zu dem, was eigentlich ursprünglich geplant gewesen ist. Und dann haben die AGs eben mehrmals sich getroffen, anfangs noch in Präsenz, dann natürlich alles über Zoom, Corona-bedingt, weil ja auch sehr große Teile des Audits wirklich von der Pandemie beeinflusst waren. Und es gab zwischendurch immer wieder vom Stifterverband die Möglichkeit, eben Rücksprache zu halten, einmal mit den anderen Hochschulen, die im Verfahren beteiligt waren, einmal mit der Auditorin Dr. Daniela de Ridder, die uns begleitet hat und die dann immer wieder kritisch uns in dem Prozess sozusagen unterstützt haben, bis wir dann Anfang Dezember die letzten Workshops hatten, wo dann tatsächlich alle Ergebnisse nochmal präsentiert wurden und jetzt, wie gesagt, in dieser Woche mit dem Abschlussbericht eingereicht werden konnten.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass es so 4 verschiedene AGs sich gegründet haben. Wer hat innerhalb dieser AGs alles mitgearbeitet? Also auf der Website kann man nachlesen, dass es darum geht, auch verschiedene Bereiche der Uni Bielefeld abzudecken. Also dass nicht nur eben Lehrende daran mitarbeiten sollen, sondern auch andere MitarbeiterInnen, Studierende. Wie hat sich so eine AG dann zusammengesetzt?
Genau, das ist tatsächlich auch so der Anspruch, den wir von Anfang an hatten und den wir, das zeigt jetzt auch der Bericht, wirklich gut umgesetzt haben. Also das ist wahrscheinlich der Aspekt oder einer der Aspekte, auf die wir besonders stolz sein können in diesem Projekt. Wir haben wirklich die gesamte Uni beteiligen können. Es bedeutet natürlich nicht, wir konnten sozusagen individuell jeden Menschen beteiligen, aber wir haben einfach sehr, sehr viele Rollen und Funktionen abbilden können. Und das geht eben von den Studierenden über die Lehrenden, die Forschenden, die MitarbeiterInnen in Technik und Verwaltung. Das ist tatsächlich, eigentlich sind da alle beteiligt gewesen. Also das fängt an von den Seiten der Studierenden beispielsweise, der ASTA ist beteiligt gewesen. Dann ist die Ortsgruppe Bielefeld von arbeiterkind.de beteiligt gewesen. Das sind also ErstakademikerInnen, die dort vertreten werden. Die Schwerbehindertenvertretung ist dabei gewesen, die AG Uni ohne Vorurteile. Verschiedene Fakultäten, die Fakultät für Soziologie, Erziehungswissenschaft, die neue medizinische Fakultät Und was insbesondere für die Uni Bielefeld bemerkenswert war, und das haben wir auch nochmal von Seiten des Stifterverbands als wirklich positives Feedback bekommen, wir haben tatsächlich 3 Prorektorate über die Personen der Prorektorin integrieren können in dieses Verfahren. Und das sagte uns unsere Auditorin, hatte sie tatsächlich in all den vielen Verfahren, die sie bisher begleitet hat, vorher noch nie.
Das klingt nach großen AGs und großen Gruppen, die da sich zusammengefunden haben. Jetzt ging es ja darum, sogenannte Diversity-Ziele zu definieren, so heißt es auf der Website der Uni Bielefeld, oder zu entwickeln. Können Sie ein Beispiel dafür nennen, was jetzt da für Ziele bei rausgekommen sind, wie ich mir das vorstellen kann?
Genau, also das klingt immer erst so ein bisschen abstrakt und das ist ja vielleicht auch, hängt auch mit dem Begriff Diversität zusammen. Ja, das ist ja eben was, was vielleicht manchmal ein bisschen sperrig daherkommt. Und das ist auch ein Ziel gewesen, dass das einfach ein bisschen mit mehr Leben gefüllt wird unter Umständen oder dass es eben auch etwas konkretisiert wird. Also eine AG beispielsweise, das war der Aktionsplan Diversitätssensible und barrierefreie Universität Bielefeld. Die hat sich eben hauptsächlich mit den Themen von Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen beschäftigt und hat hier einen sehr, sehr umfangreichen Aktionsplan erstellt, der wirklich viele Bereiche der Universität betrifft. Ganz konkrete Handreichungen beispielsweise, wie eine Checkliste für Veranstaltungen, also worauf muss ich achten, dass Dokumente zum Beispiel barrierefrei werden können, dass also tatsächlich alle das nutzen können, worauf muss ich achten, wenn ich meine Online-Lehre barrierefrei gestalten will, wenn ich also daran denke, dass gerade jetzt auch im Corona-Semester oder in den Corona-Semestern sozusagen diese Digitalisierung, die erzwungene, für manche Leute den Abbau von Barrieren bedeutet hat, für manche Leute aber auch Barrieren hinzugefügt hat, dann ist das eben ein Punkt, der da gut bearbeitet wurde und wo sich jetzt beispielsweise Lehrende tatsächlich auf der Portalseite der zentralen Anlaufstelle barrierefrei einfach Checklisten anschauen können, wie kann ich eben meine Veranstaltung so gestalten, dass wirklich alle daran teilhaben können.
Mit den Checklisten, das sind ja irgendwie doch so ganz handhabbare Sachen, wo ich mir viel mehr darunter vorstellen kann als so einem abstrakt formulierten Ziel. Also sollen diese Ziele ja schon auch irgendwie umgesetzt werden. 2 Jahre sind jetzt rum, also 2018 ungefähr hat sich die Uni Bielefeld darum beworben und Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass jetzt der Abschlussbericht auch verfasst wurde. Was sind jetzt so die nächsten Schritte, wenn das Ganze abgeschlossen ist? Wie werden die Ziele weiter verfolgt werden können? Und wie wird das auch, sage ich mal, noch mehr an die Öffentlichkeit in der Uni rangetragen, an alle, die jetzt noch nicht daran mitgearbeitet haben oder die nicht durch eigene Recherche oder so irgendwie darauf gekommen sind, dass es dieses Auditverfahren gibt?
Genau, also dass der Abschlussbericht eingereicht ist, bedeutet erstmal für uns als Projektleiterin eine große Erleichterung, muss man natürlich sagen, weil das immer bedeutet, dass wir erstmal so einen Meilenstein erreicht haben. Aber trotzdem geht es natürlich noch weiter. Wir haben Mitte März haben wir das letzte Diversity Forum, so heißt es. Und da wird dann eben auch, so hoffen wir, eben bei der positiven Evaluation uns das Zertifikat verliehen. Das wird dann tatsächlich auch nochmal stärker kommuniziert. Also wir sind jetzt sozusagen in so einem Zwischenstadium, die Ergebnisse stehen fest, die sind jetzt eben an die Auditorin und an den Stifterverband nochmal gegangen und es gibt dann nochmal eine letzte Sitzung dazu, die eben auch online stattfinden wird und da wird auch das Zertifikat dann an uns verliehen. Das wird dann sozusagen auch nochmal in die gesamte Uni stärker kommuniziert werden. Was die Nachhaltigkeit angeht, so sind die Aufgaben in der Diversität natürlich eigentlich jetzt erst am Anfang, kann man sagen. Und da ist es auch sehr schön, dass eben der Aktionsplan tatsächlich auch eine Verlängerung erhält. Das heißt, für 7 Jahre ist das festgeschrieben, dass tatsächlich dort weitergearbeitet werden kann. Und das Ziel ist es auch da, einfach die ganze Universität wirklich Stück für Stück zu integrieren. Das heißt, man geht eben sozusagen diese verschiedenen Differenzkategorien einmal entlang, man deckt aber auch die verschiedenen thematischen Bereiche ab, also das heißt nochmal Studium und Lehre anschauen, nochmal die Beratung etc. Da werden dann je nach Thema eben auch wieder VertreterInnen aus den einzelnen Bereichen eingeladen zur sogenannten Monitoring-Gruppe und das ist das, was eben auch weiterlaufen wird in Zukunft.
Sagt Judith Fehn, Mitarbeiterin der Uni Bielefeld im Diversity Audit, Der Abschlussbericht ist verfasst und damit ist ein großer Schritt erreicht. Aber jetzt geht es darum, die Ziele auch weiterhin in konkreten Maßnahmen umzusetzen. Ab März ungefähr wird der Abschlussbericht dann auch auf der Website des Auditverfahrens für alle zu lesen sein. Prozent der Bielefelder Studierenden wissen nicht, wo sie im Fall einer Diskriminierung Unterstützung bekommen können. Auch das hat die Gruppe Uni ohne Vorurteile mit ihrer Studie gezeigt. Ihre Forderung lautet deshalb: Die Uni Bielefeld braucht eine zentrale, unabhängige und professionelle Antidiskriminierungsstelle, in der Diskriminierungserlebnisse vertrauensvoll gemeldet werden können. Aber was genau bedeutet das in der Praxis? Um das herauszufinden, hat sich mein Kollege Steven Hartig mit Sarah Böger getroffen. Sie arbeitet für die Antidiskriminierungsberatung an der Universität Göttingen und berät und begleitet dort Studierende. Steven wollte von Sarah Böger zuerst wissen, wie genau sie den Studierenden hilft, die zu ihr kommen und sagen: Ich wurde diskriminiert.
Ja, das ist sehr unterschiedlich von Person zu Person und es kommt sehr darauf an, was die Person wirklich möchte. Das heißt, es kann sein, dass jemand auf mich zukommt und ich verweise nur an eine Kollegin an der Uni, an eine andere Beratungsstelle, weil ich von Anfang an irgendwie das Gefühl habe, dass die Person dort besser aufgehoben wird. Es kann aber auch sein, dass wir einfach in Gespräche gehen und in diesen Gesprächen dann herausfinden, was ist passiert. Wie will ich damit umgehen? Was brauche ich jetzt gerade? Was möchte ich eigentlich selber, was jetzt passiert? So. Also es kann sein, dass wir uns dann treffen, telefonisch, per Videokonferenz oder persönlich. Und dass wir uns auch mehrfach treffen, bis wir das Gefühl haben, wir haben jetzt eine Strategie herausgefunden, die der Person gut tut, um mit der Diskriminierung umzugehen.
Was sind das so für Strategien?
Es kann auch ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was passiert ist. Kann es sein, dass es mir gut tut, einfach damit selber einen Abschluss zu finden und das gar nicht so groß weiter zu thematisieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich das, was ich erlebt habe und was auch ungerecht war mir gegenüber, in Bahn lenken will, wo ich dagegen etwas tun kann, wo ich das Gefühl habe, okay, ich spreche das an der Universität. Ich möchte, dass die Universität sich da auch mit drum kümmert. Oder auch die Verantwortung übernimmt, dass bestimmte Dinge nicht mehr vorkommen. Und natürlich kann es auch sein, dass es, wenn es jetzt nicht um unmittelbare Diskriminierung geht, also zwischen Personen, dass es einfach um Strukturen geht, die geändert werden müssen, um bestimmte Verfahren. Und dass das in der Beratung auch das Ziel ist, mit mir gemeinsam herauszufinden, wie komme ich dahin, was sind meine Möglichkeiten, wie kann ich das auch mit Unterstützung von unterschiedlichen Stellen an der Universität erreichen.
Und wie erleben Sie diese Studierenden, die da auf Sie zukommen? Sind die eher oft verunsichert, wie sie jetzt mit dieser Diskriminierungserfahrung umgehen sollen? Oder schäumen die auch mal vor Wut und Ärger und wollen am liebsten Köpfe rollen sehen, also zugespitzt gesagt?
Nein, also ich würde sagen, niemand will Köpfe rollen sehen. Natürlich ist manchmal auch sehr viel Frustration dabei. Aber letztendlich geht es oft darum, wenn ich mich überhaupt dazu entscheide, den Schritt zu gehen, ich gehe zur Antidiskriminierungsberatung und gehe aktiv in so einen Prozess irgendwie was anzugehen, zu vermeiden, dass sich das wiederholt, zu vermeiden, dass andere Studierende nach mir in eine ähnliche Situation kommen. Und daher, ja, ich würde sagen, die eigene Unsicherheit spielt auch oft noch eine Rolle, sich auch nochmal zu vergewissern, was ich gerade erlebt habe, das ist doch nicht normal, das ist doch irgendwie, das kann auch nicht okay sein. Und da einfach auch vielleicht nochmal die rechtlichen Rahmenbedingungen abzustecken, mich zu informieren, was mein Recht ist und was ich auch machen kann selber dagegen. Aber wenn es darum geht, Fälle auch universitätsintern zu bearbeiten, dann ist es meistens doch das Interesse zu vermeiden, dass es nochmal passiert, auch für andere.
Wenn wir noch einmal kurz einen Schritt zurücktreten, können Sie nochmal ein paar typische Beispiele geben, was das für Diskriminierungserfahrungen sind, vielleicht aus dem letzten Jahr, über die Sie sprechen mussten?
Meine Beratung ist ja sehr vertraulich und anonym, deswegen kann ich keine Einzelfälle benennen, aber Diskriminierung kann gehen von sehr subtiler Diskriminierung, von zum Beispiel rassistischer Ausgrenzung in der Vorlesung, dass mir auch aufgrund meines Aussehens, meiner Hautfarbe, meine bestimmte Kompetenzen abgesprochen werden oder meine Herkunft in Frage gestellt wird. Es kann aber auch sein, dass es eher sexualisierte Belästigung und Gewalt gibt unter Kommilitonen, genauso zwischen Dozierenden und Studierenden. Also es kann sowohl auf der sprachlichen Ebene passieren, es kann aber auch bis hin zu psychischer Gewalt gehen oder körperlicher Gewalt. Und es kann auch sein, dass es einfach, wie ich schon sagte, Verfahren sind oder Strukturen, die geändert werden müssen. Zum Beispiel gibt es aktuell in der Umstellung ins digitale Studium immer wieder Probleme damit, dass Menschen mit ihrem Geburtsnamen studieren müssen, auch wenn sie diesen Namen gar nicht mehr nutzen. Das trifft vor allem auf Strandstudierende zu. Und durch die Umstellung ins Digitale auch kaum neue Möglichkeiten finden müssen, die Dozierenden darauf hinzuweisen oder dafür zu sorgen, dass der richtige Name benutzt wird und nicht der Name, der eigentlich gar nicht mehr gültig ist und auch ein falsches Geschlecht bezeichnet.
Jetzt können Studierende bei Ihnen all diese Erfahrungen, diese Diskriminierung ja auch über einen Online-Meldebogen anonym an ihre Beratung melden. Warum ist das so wichtig?
Naja, man muss sich vorstellen, dass manche Situationen, gerade wenn es auch in den Bereich sexualisierte Gewalt geht, aber auch generell in jeglichen Abhängigkeitsverhältnissen, ja, dass man sich schon sehr viel trauen muss, um überhaupt darüber zu sprechen, auch allein schon im eigenen Freundeskreis. Und dass man sich auch sicher sein muss, dass man die Kontrolle darüber behält, was damit passiert, wenn ich darüber spreche. Das heißt, ob mein Name von Anfang an bekannt ist, es kann auch sein, dass ich erstmal etwas anonym melde, dann ein Gespräch beginne und vielleicht möchte ich trotzdem noch später namentlich was machen. Es geht aber gar nicht darum, so das einfach nur zu melden, sondern es geht darum zu sagen, ich habe hier einen Raum, ich kann darauf aufmerksam machen, ich kann auch einfach nur entscheiden, ich melde das hier, dann wird es erfasst und es bleibt bei mir vertraulich liegen und es passiert auch gar nichts damit, aber es ist einmal erfasst und ich habe ein Wissen darum als Antidiskriminierungsberatung, was an der Uni so passiert und wenn sich solche Fälle häufen, dann kann ich auch agieren, aber letztendlich ist diese Anonymität total wichtig, damit auch ein Vertrauen erstmal da ist und bestehen bleibt und damit ich selber entscheiden kann, wie dann mit der Situation umgegangen wird und wo mein Name vielleicht fällt oder auch nicht.
Anonymität ist wichtig, verstehe ich. Würden Sie aber sagen, das verkompliziert auch an der einen oder anderen Stelle Ihre Arbeit? Sie haben erst schon angedeutet, dass diese Erfahrungen nicht nur immer zwischen Ihnen und der Person bleiben, sondern Sie das manchmal auch weiterleiten, in die Universität geben, an die entsprechenden Stellen, die vielleicht angeschuldigt werden. Verkompliziert diese Anonymität das dann auch manchmal?
In meiner bisherigen Erfahrung war es eigentlich noch nie ein Problem, weil die Personen, die wirklich wollten, dass es weitergeleitet wird, dass da ein Verfahren stattfindet, in dem natürlich auch eine verursachende Person zu Wort kommt. Die Personen melden sich meistens auch namentlich, dass ich auf jeden Fall weiß, wer das ist, wer dahinter steht und was da genau passiert ist. Aber meine Beratung richtet sich sehr nach den Interessen und nach den Bedürfnissen der Ratsuchenden. Und es kann durchaus sein, dass mir diese anonymen Meldungen dann doch weiterhelfen, wenn ich mehrere Meldungen zum Beispiel zu einer Situation habe, einfach um Informationen zu sammeln und mir ein Gesamtbild zu machen, auch wenn manche Menschen sich mehr trauen, ins Detail zu gehen als andere. Ja, aber letztendlich ist das Wichtigste dabei, dass das Vertrauen auf allen Seiten bleibt und dass aber auch innerhalb der Universität damit vertrauensvoll und vertraulich umgegangen wird. Das heißt, wenn ich Fälle weiterleite und mit Kolleginnen dazu hole, zum Beispiel von den Gleichstellungsbeauftragten oder in den unterschiedlichen Fakultäten, die entsprechenden Ansprechpersonen, dann arbeiten wir alle vertraulich zusammen an diesem Fall und achten darauf, dass sowohl Namen von verursachenden Personen als auch von diskriminierten Personen vertraulich behandelt werden.
Einerseits können Sie mit Ihrer Arbeit, und ich glaube, das ist auch schon deutlich geworden, bestimmt viele Studierende in einer schwierigen Lage unterstützen. Andererseits kann eine Antidiskriminierungsberatung ja auch nicht alleine alle Ungerechtigkeiten dieser Welt abschaffen, haben Sie auch schon angedeutet. Können Sie sich an Momente erinnern, in denen Sie als Antidiskriminierungsberaterin an die Grenze Ihrer Handlungsmöglichkeiten gestoßen sind?
Ja, das ist leider gar nicht so schwierig, an die Grenzen meiner Handlungsmöglichkeiten zu stoßen, weil einfach die rechtlichen Rahmenbedingungen hier im Land Niedersachsen nicht so vorhanden sind, wie sie zum Beispiel in anderen Bundesländern mit einer Antidiskriminierungsrichtlinie vorhanden sind. Das heißt, wenn ich eine rechtliche Handhabung habe, dann sind meine Möglichkeiten, in Prozesse zu gehen, wo auch Konsequenzen gezogen werden können, viel höher. Und dann ist auch der Wille der Studierenden, sich zu überlegen, was sind meine Handlungsmöglichkeiten, Was kann ich wirklich tun? Ist einfach auch nochmal eine andere Situation. Und im Moment haben wir eigentlich die Situation, dass ich weiß, es ist eine Diskriminierung passiert und die Person weiß das. Und wir wissen aber auch beide, dass wir kaum eine Handhabung haben, weil die Person, die verursachend war, vielleicht nicht einsichtig ist, aber auch gerade an der Uni mit den Professuren, die wir haben, ist es auch wirklich schwierig, da in Prozesse zu gehen, dass die Menschen auch anerkennen, dass man sich sein Verhalten zum Teil einfach ändern muss, wenn das andere diskriminiert. Ich denke, wenn die rechtliche Grundlage gegeben wäre, dann könnte man in ein anderes Gespräch darüber treten und ganz anders zusammenkommen und sich überlegen, wie ist denn ein guter Umgang damit, mit Fremdbezeichnung und Selbstbezeichnung zum Beispiel. Was ist okay zu sagen und was ist aber diskriminierend und wo hört die Meinungsfreiheit auf? Ich denke, da haben wir auf jeden Fall noch auf der politischen Ebene auch noch weitere Maßnahmen zu erwarten, damit der Diskriminierungsschutz auch wirklich angegangen werden kann.
Ihre Arbeit besteht ja auch nicht nur darin, Studierende zu beraten, sondern was Sie auch machen, ist innerhalb der Uni Göttingen zum Thema Antidiskriminierung aufklären und sensibilisieren. Erleben Sie da bei den verschiedenen Mitgliedern der Universität und Stellen auch manchmal Desinteresse am Thema oder gar Ablehnung und Gegenwehr?
Wir haben dieses Semester zum Beispiel eine Instagram-Sensibilisierungskampagne gemacht, wo relativ viele Viewerinnen auch die Kampagne angeguckt haben. Es gab vorwiegend positive Rückmeldungen und vereinzelt gab es vielleicht auch mal eine E-Mail dazu, ob es wirklich so nötig ist, kulturelle Aneignung als Rassismus zu betrachten oder darüber zu reden, so ins Detail gehend. Aber letztendlich finde ich das eigentlich schön, dass ein Diskurs entsteht und dann Menschen auch mit mir in Dialog treten und wir darüber reden können, warum stößt das mir eigentlich gerade auf, was ich da gelesen habe? Was macht das eigentlich mit mir? Und was macht das mit mir, wenn ich weiß, ich habe Privilegien? Oder was heißt das denn, weiß sein im Kontext von Rassismus? Was heißt das, wenn ich Privilegien habe, die andere nicht haben? Und wie kann ich mich so verhalten, dass ich deswegen trotzdem nicht diskriminiere? Und ich glaube, das wird auch gerade unter vielen Studierenden immer wichtiger, einen guten Umgang zu finden, dass sie selber diskriminierungssensibel, diversitätsbewusste Veranstaltungen machen können. Und merke, dass die Beratungsnachfrage gerade von studentischen Initiativen und Menschen, die sich da auch informieren wollen und selber sensibilisieren wollen und einfach vermeiden wollen, sich diskriminierend zu verhalten, dass diese Bedürfnisse immer größer werden zurzeit.
Sie haben eine wirklich sehr herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe. Ich finde, das ist schon klar geworden. Mit Blick auf meine Universität, mit Blick auf die Uni Bielefeld, die sehr wahrscheinlich in der nächsten Zeit eine recht ähnliche Antidiskriminierungsstelle bekommt, wie Sie sie schon in Göttingen haben. Was würden Sie sagen, was kann eine Universität falsch machen bei der Einrichtung einer Antidiskriminierungsberatung? Worauf muss man unbedingt achten?
Also ist ja erstmal wunderbar, eine Antidiskriminierungsstelle zu haben. Falsch machen ist schwierig zu beantworten, was jetzt genau falsch ist und was richtig. Aber ich denke, dass es gut ist, drauf zu gucken, welche Personen die Studierenden einfach gut beraten können. Und wir hatten in der Uni Göttingen zum Beispiel eine Transberatung, bis letztes Jahr noch eine Peer-Beratung, das heißt von einer Person, die selber trans, inter, queer ist, dann auch Menschen zu beraten, die trans, inter, queer sind. Das sind Vorteile. Also in einer Peer-Beratung kann ich mit einem anderen Wissen, mit einer anderen Empathie und mit einem ganz anders empowernd beraten. Ich glaube, dass Peer-Beratung immer wichtiger wird, dass man zum Beispiel, wenn man zu Rassismus berät, da ist, komme ich an meine Grenzen als weiße Person. Ich kann nicht gut zu Rassismus empowernd beraten. Ich kann natürlich trotzdem dazu beraten, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich eine Peer-Beratung anbieten würde, in der Empowerment auch eine große Rolle spielen kann und sollte. Das heißt, der Aspekt Empowerment sollte auf gar keinen Fall vergessen werden. Vielleicht ist das was man falsch machen kann. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass Anonymität wirklich wichtig ist und Vertraulichkeit. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass so eine Stelle auch wirklich fest verankert ist in den Strukturen und langfristig angelegt wird von Anfang an.
Sie greifen meine letzte Frage schon vorweg. Wunderbar. Vielleicht können Sie aber noch ergänzen, abseits vom Aspekt der Peer-Beratung, was glauben Sie, eine Person wie Sie, die in einer Antidiskriminierungsberatung arbeitet, was muss die noch können, was muss die mitbringen, um einen guten Job zu machen?
Die Person muss natürlich richtig ausgebildet sein, im Idealfall sowohl im Bereich Beratung als auch im Bereich Antidiskriminierung. Es gibt aber auch sehr gute Ausbildungen beim ADVD zum Beispiel, wo man sich als Antidiskriminierungsberatung direkt weiterbilden kann. Ja, und ich denke, dass es auch wichtig ist, ein bisschen Erfahrung einfach in den Jahren zuvor sammeln zu können, weil letztendlich ich lerne selber jeden Tag wieder Neues dazu und muss auch selber mir eingestehen, dass ich natürlich nicht immer alles im Blick habe und auch selber Fehler mache, wenn ich zum Beispiel eine Broschüre gestalte und nicht gut auf die Kontraste geachtet habe, wie mir das gerade passiert ist, dann sind Menschen mit Sehbeeinträchtigungen vielleicht dann doch nicht so gut angesprochen, weil ich das übersehen habe. Und es ist ganz wichtig, diese Offenheit auch zu haben, zu erkennen, dass man selber nicht alle Antworten hat und selber dazulernen muss und sich weiterbildet, weil letztendlich ist Diskriminierung einfach ein sehr großes Feld. Und ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr vielseitig. Ich denke trotzdem, man kommt immer wieder auf den Aspekt der Peer-Beratung zurück, dass man sagen muss, die Personen, die selber bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die aber auch sich einfach sehr intensiv aus ihrer eigenen Positionierung heraus mit bestimmten Themen auseinandergesetzt haben, das ist wirklich Gold wert.
Das sagt Antidiskriminierungsberaterin Sarah Böger von der Uni Göttingen. Sie unterstützt Studierende, die von KommilitonInnen oder Lehrenden diskriminiert wurden. Mit ihr hat mein Kollege Steven Hartig gesprochen, um auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen, denn auch unsere Uni Bielefeld könnte bald eine ganz ähnliche Beratungsstelle bekommen, eine Kommission gegen Diskriminierung. So etwas könnte es wahrscheinlich bald an der Uni Bielefeld geben. Mit diesem Vorschlag muss sich aktuell zumindest unser Rektorat beschäftigen, denn es ist eines der ersten Ergebnisse des Auditverfahrens, über das wir ja eben schon mit Judith Feld gesprochen haben. All das hat uns die Uni bestätigt. Wie genau so eine Kommission aussieht und was sie macht, das wissen wir noch nicht ganz genau. Eine Gruppe des Audits hat sich allerdings explizit mit diversitätssensiblen Beratungsangeboten beschäftigt. Und auch die Uni hat uns Herz89 gegenüber betont, wie wichtig ihr Antidiskriminierungsmaßnahmen seien. Diskriminierung an der Uni ist nicht erst seit der Studie der AG Uni ohne Vorurteile ein Problem. Deshalb gibt es auch schon seit langem verschiedene studentische Referate, die sich aktiv für Betroffene einsetzen. Mein Kollege Dorian Lehmkühler hat mit Vertreterinnen des Gleichstellungsreferats und des Referats für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung gesprochen, um von ihnen zu erfahren, was für sie an der Uni gut läuft und was verbessert werden muss.
Wir werden halt mit verschiedensten Sachen konfrontiert, von Studierenden, die Rassismen erleben, die halt Sexismen erleben, die halt Ableisten erleben oder halt die unter prekären Bedingungen studieren.
Sagt Albrun Seihardt vom Gleichstellungsreferat des AStA. Denn Diskriminierung ist an der Uni nach wie vor ein großes Problem, wie auch die Studie nochmals belegt. Im Gleichstellungsreferat arbeitet Albrun als eine von drei studentischen Referentinnen daran, genau diesen Diskriminierungserfahrungen etwas entgegenzusetzen. Ein Schwerpunkt der Arbeit momentan ist natürlich die Corona-Pandemie. Wer unter prekären Bedingungen lebt oder psychisch erkrankt ist, ist hier besonders betroffen. Dass jetzt alles online passiert, hat außerdem alte Hürden verstärkt, wie schwer änderbare Anzeigenamen für Transpersonen oder ganz neue Hürden geschaffen, weiß Andrea Herold vom Referat für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung, kurz RSB.
Das war zu Beginn des Online-Studiums ganz viel, dass die Barrierefreiheit einfach nicht gewährleistet war, zum Beispiel für Leute, die sehbehindert waren oder Höreinschränkungen hatten. Und es ist jetzt so, dass jetzt nachgearbeitet wurde, damit das Ganze barriereärmer läuft.
Andrea Herold ist mit der Situation für Studierende mit körperlichen Einschränkungen an der Uni insgesamt aber sehr zufrieden. Oft brauche es jedoch Stellen wie das RSB, damit Probleme von der Uni wahrgenommen und dann behoben werden. Neben den akuten Hilfen in der Pandemie bieten RSB und Gleichstellungsreferat Beratungen an, für Menschen, die Diskriminierung erfahren und zu Nachteilsausgleichen. Die Beratung hier findet auf Augenhöhe statt. Eine professionelle Ausbildung haben die Personen aber nicht. Trotzdem laufe diese Einzelfallberatung sehr gut und vielen Menschen könne geholfen werden. Die Angebote seien jedoch unter den Studierenden nicht sehr bekannt und untereinander bisher teils wenig vernetzt.
Auf jeden Fall braucht es eine bessere Sichtbarkeit der Strukturen. Also der Ausgangspunkt ist ja einfach auch, dass es halt irgendwie verschiedene Beratungsstellen und Ansprechpersonen gibt, wo man sich halt einerseits über Diskriminierung beschweren kann, aber auch Unterstützung suchen kann. Aber halt auch, dass nicht sozusagen dieser Präsenz- und Vernetzungscharakter da ist, um halt wirklich sozusagen nachhaltig strukturelle Arbeit halt zu leisten.
Durch mehr Vernetzung ließen sich also auch strukturelle Probleme erkennen, die bisher vielleicht nur einzelnen Stellen bekannt sind, findet Albrun Seihardt. Zum Beispiel, um zu erfassen, an welchen Stellen Transpersonen momentan überall auf Probleme stoßen. Eine Tendenz dazu, Probleme struktureller anzugehen, gibt es an der Uni schon. Unter dem Oberbegriff Diversity ist die Uni bemüht, strukturelle Probleme zu finden und zu lösen, unter Einbeziehung von und im Austausch mit den Beratungsstellen. Das stößt auch beim RSB auf viel Zustimmung. Zu sehr sollten verschiedene Diskriminierungen laut Andrea Herold aber nicht in einen Topf geworfen werden.
Ja, es ist ein schwieriges Thema mit dieser Diversity, weil da wirklich alles hineinfällt. Und da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass wirklich wir immer sagen, hallo, wir sind auch mit dabei.
Bei Diversity sollen alle Betroffenen mitgedacht werden. Das erfordert aber auch viel Koordination, sodass niemand vergessen wird. Damit das gelingt, läuft an der Uni momentan unter anderem das Auditierungsverfahren Vielfalt gestalten, in dem die Uni mit internen und externen Stellen an ihrer Diversity-Strategie arbeitet. In diesem Verfahren sind auch RSB und Gleichstellungsreferat eingebunden. Die Eindrücke bisher sind meist positiv und man sei gut ins Gespräch mit der Uni gekommen. Eine mögliche Neuerung wäre beispielsweise die Schaffung einer expliziten Stelle an der Uni, die im regelmäßigen Austausch zu allen Beratungen steht, deren Sichtbarkeit erhöht und auch eigene Kampagnen an der Uni zur Sensibilisierung in Bezug auf Diskriminierung durchführen könnte. Solche Kampagnen sind aus Sicht von Gleichstellungsreferat und RSB ein weiteres wichtiges Mittel, um Diskriminierung an der Uni einzudämmen. Einige Kampagnen wie die Aktionstage Gesellschaft macht Geschlecht werden deshalb schon jetzt vom AStA mitorganisiert. Denn nur wer sich mit Diskriminierungserfahrungen auseinandergesetzt hat und eigene Vorurteile reflektiert, kann Diskriminierung auch erkennen und vermeiden. Im Bereich der psychischen Erkrankungen gibt es außerdem nach wie vor große Angst vor Stigmatisierung, zum Beispiel beim Einfordern von Nachteilsausgleichen. Für die Zukunft wünschen sich RSB und Gleichstellungsreferat deshalb von allen Offenheit, Solidarität mit Betroffenen und den Willen zur Selbstreflexion. Denn, so Albrun Seihardt,
jede Form von des Sich-Hinbewegens auf eine diskriminierungskritischere und eine diskriminierungssensiblere Universität ist gut, aber der Weg dahin ist auch lang.
Es gibt sie oft als Cafés oder Unterkünfte, Safe Spaces. Das sind Orte, an denen sich marginalisierte Menschen sicher fühlen und keine Diskriminierung fürchten müssen. Diese Orte gibt es allerdings nicht besonders häufig, zum Beispiel an Universitäten. Obwohl Seminarräume keine Safe Spaces sind, können Lehrpersonen trotzdem versuchen, Diskriminierung vorzubeugen oder zu benennen. Johanna Pangritz hat an der Uni Bielefeld unter anderem soziale Arbeit gelehrt und hat an der Studie kategorisch unterschätzt und ausgeschlossen mitgearbeitet. Meine Kollegin Paulina Hochbaum hat mit ihr darüber gesprochen, ob und wie man als Lehrperson Safe Spaces schaffen kann. Und zuerst hat sie Johanna Pankritz gefragt, was ein Safe Space im Uni-Kontext überhaupt bedeutet.
Generell geht es ja in Safe Spaces darum, einen Raum zu schaffen, der frei von Diskriminierung ist, wo Menschen sich mit Ängsten und Bedürfnissen auch frei äußern können oder auch Bedürfnisse, die sie haben, auch kommunizieren können, ohne dabei die Gefahr von Rückweisung oder auch Abwertung oder Ausschluss dadurch befürchten zu müssen. Also ein Safe Space soll auch immer ein Raum sein, in dem halt auch Diskriminierungserfahrungen offen diskutiert werden können oder sollte zumindest den Anspruch verfolgen, so etwas auch diskutieren zu können und somit dann quasi in einem demokratischen Aushandlungsprozess auch einen offenen Umgang damit zu finden, wie in diesem Raum damit umgegangen werden kann.
Und haben Sie Vorschläge dafür, wie Lehrende helfen können, so einen Safe Space zu schaffen?
Dass es durch Lehre ermöglicht werden kann oder Lehre in einem Safe Space stattfinden kann, ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. eigentlich, wenn ich mir auch jetzt meine Seminare, die ich an der Uni hatte, mal so anschaue, dann ist das ja auch quasi auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Und das heißt, man würde es ja versuchen, in diesen Querschnitt bestimmte Anforderungen halt reinzubringen, also beziehungsweise ein Leitbild zu übertragen, wo ich, glaube ich, bisher bestreite, dass Lehrende in, also quasi diese ganze Ausstattung oder das Vermögen da haben, diesen Safe Space quasi auch auf Seminare halt übertragen zu können. Ich würde aber jetzt nicht den Anspruch verfolgen, dass Lehrende das immer schaffen können, in den Seminaren einen Safe Space zu schaffen. Also der Anspruch ist zwar sehr, sehr lobenswert, aber da gehen, glaube ich, nochmal so viele Faktoren mit ein, die halt für Lehrende und auch ja die Kompetenzen einfach bisher überschreiten können.
Dann gibt es ja noch Sprechstunden, das ist ja nochmal eine andere Situation. Wie würden Sie das einschätzen? Gibt es da eine Möglichkeit, einen Safe Space zu schaffen?
In einer Besprechung oder beziehungsweise in der Beratung kann ich natürlich als Lehrende, also werden schon mal ganz viele Faktoren natürlich halt rausgenommen. Zum Beispiel, ich kann besser kontrollieren, von was dieser Safe Space abhängt, zum Beispiel auch von mir ganz klar als Beratende. Das heißt, es macht die Umsetzung schon mal auch ein bisschen einfacher, obwohl ich halt immer noch das schwierig in der Umsetzung ist, weil da ja auch Faktoren immer noch drin sind, die ich nicht kontrollieren kann. Ich kann so nett als Lehrende sein, wie ich möchte. Ich bin immer noch die Lehrende und vergebe bin immer noch die, die im Endeffekt halt irgendwie Noten vergibt oder Studienleistungen vergibt. Und das schüchtert natürlich halt auch Studierende ein. Das heißt, das führt halt immer dazu, selbst wenn ich halt irgendwie versuche, so nett zu sein und so sensibel, wie es nur geht, in der Beratung halt irgendwie zu sein, das kriege ich nicht raus. Also das ist einfach ein Machtgefälle, was ich halt irgendwie nicht rauskriege. Was ich aber halt machen kann, um mich an die Situation heranzutasten oder vielleicht die Situation so gelungen für alle und so wertschätzend für alle wie möglich nur zu gestalten, ist, dass ich das offen kommuniziere. Also auch offen, auch als Lehrende einfach offen halt irgendwie anspreche, wenn mir Sachen halt irgendwie auffallen oder damit auch versuche, offen umzugehen, dass ich auch kritikfähig bin in der Situation. Und da kann ich halt sagen, ich kann versuchen, so etwas wie ein Safe Space zu kreieren. Ich würde aber immer noch sagen, dass alleine in dieser Position als Lehrende ist mir das auch immer noch nicht möglich. Also weil ich einfach immer noch die Lehrende bin.
Haben Sie vielleicht noch Vorschläge, wie die Uni dabei helfen kann, als Institution dafür zu sorgen, dass die Uni zu einem Ort wird, an dem sich alle sicher und wohlfühlen?
Zum einen, die Uni ja schon mal insofern einen wichtigen Schritt gegangen ist, indem sie, was ja auch erstmal so ein bisschen vielleicht paradox rüberkommen kann, ne, aber indem sie ja quasi nochmal ein demokratische Werte quasi betont, indem sie ja ein ganz klares Leitbild kommuniziert, nämlich dass sie eine Uni ohne Vorurteile ist. Dass man das extra nochmal eigentlich kommunizieren muss in eigentlich einer demokratischen Gesellschaft, ist erstmal schon ein Widerspruch, zeigt aber, dass halt nochmal solche demokratischen Statements zu betonen notwendig ist. Dass sie das tut, ist schon mal gut und setzt ja einen ganz, ganz klaren Punkt. Und natürlich ist die Arbeit, diese Umsetzung auch noch von quasi einer diskriminierungsfreien oder mehr demokratischen Ausrichtung von den Strukturen der Uni noch nicht abgeschlossen. Ja, also wenn wir uns, und da, das sehen wir auch in den Daten der Studie von der AG Uni und Vorurteile zu den Diskriminierungserleben, dass auch noch Studierende davon berichten, wie sie ganz explizit von Strukturen der Uni halt diskriminiert werden. Und das sind natürlich Ansatzpunkte, wo die Uni halt nochmal dran muss. Wenn es zum Beispiel, ich nenne jetzt nur ein Beispiel, um die Namensänderung von Transmenschen beispielsweise geht. Ne? Also das ist immer noch so ein Punkt, da ist dieses Strukturelle der Uni sehr, sehr träge.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es schwierig ist oder zumindest ein sehr hoher Anspruch, ein Seminar zu einem Safe Space zu machen. Ist es denn möglich, etwas zu tun, um von vornherein diskriminierendem Verhalten entgegenzusteuern?
Wenn wir wirklich dieses Ideal eines Safe Spaces oder einen diskriminierungskritischen Anspruch in der Lehre und in Seminaren verfolgen, müssen wir noch ein Schrittchen weiter halt vorne ansetzen und erstmal überlegen, über welche Wege gelangt eigentlich Diskriminierung in Seminar. Und da können halt Studierende als einzelne Individuen, also wie ich es vorhin gesagt habe, als Querschnitt der Gesellschaft, ein Weg sein, wie Diskriminierung ins Seminar gelangen kann. Das kann genauso über den Weg, über die Strukturen der Hochschule halt reinbekommen, wenn ich beispielsweise eine Namensliste von einem EKVV bekomme und ich lese diese Namensliste vor. Und dann habe ich da wirklich beispielsweise eine Transperson halt drin sitzen, die also eine Namensänderung vollzogen hat. Und ich führe sie quasi in so ein Zwangsouting. Dann reproduziere ich ja hier auch eine strukturelle Diskriminierung. Und dann wird aber auch deutlich, dass durch mich als Lehrkraft über diesen Weg Diskriminierung ins Seminar halt auch nochmal gelangen kann. Das heißt, ich muss auch erstmal anerkennen, dass ich und reflektieren können, dass ich als Lehrende auch Teil von etwas bin, was halt nicht nur gut ist und was auch gegen demokratische Vorstellungen halt widerspricht. Das heißt, ich muss erstmal auf dem Schirm überhaupt haben, bevor ich diesen Leitbild eines Safe Spaces halt quasi mir als Vorbild nehmen kann, wie über welche Wege überhaupt Diskriminierung ins Seminar kommt. Und wenn ich das auf dem Schirm habe, dann habe ich erstmal schon super viel geschafft. Aber das ist ja trotzdem auch wieder immer so ein unabgeschlossener Prozess. Ich kann beispielsweise natürlich auch bei Studierenden, was ich auch notwendig finde, eine klare Kante zeigen, oder wie man das jetzt auch nennen möchte, und sagen, okay, dass das hier nicht der Raum ist, in dem ich das halt haben möchte, weil sonst würde ich auch ganz klar dazu beitragen, dass diskriminierende Aussagen eine Normalisierungstendenz halt führen. Da sehe ich halt Lehrkräfte ganz klar in der Verantwortung, dass sowas halt nicht geschieht. Ich muss aber gleichzeitig halt auch anerkennen und daran auch mitarbeiten, dass halt auf struktureller Ebene ich halt einen sensiblen Umgang damit finde und dass ich halt auch mich aktiv als Lehrperson damit auseinandersetze, wo ich Teil auch von so etwas bin. Und nur wenn man quasi wirklich diese unterschiedlichen Ebenen auf dem Schirm hat und aktiv daran arbeitet, ist man vielleicht auf dem Weg, so etwas wie diskriminierungskritischen Raum oder einen Safe Space in der Lehre halt zu kreieren. Aber wie gesagt, das ist halt immer noch ein so schwer erreichbares Ziel, weil da so viele Faktoren halt mit drin stecken, die ich als Lehrende alleine nicht kontrollieren oder die auch nicht alleine von mir abhängen.
Jetzt wüsste ich gerne noch von Ihnen, was machen Sie, wenn Sie mal einen Fehler machen und sich diskriminierend verhalten, das aber erst im Nachhinein bemerken?
Dann finde ich auch einfach, dass Lehrende lernen müssen, sich zu entschuldigen. Also das ist anzuerkennen, dass sie Mist gebaut haben, um es mal so zu sagen, und auf die Studierenden zugehen. Das muss nicht vor allen Leuten halt sein, weil das könnte ja nochmal wirklich eine sehr unangenehme Situation schaffen, aber ganz ehrlich nochmal auf die Person zuzugehen, zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, da habe ich einfach Mist gebaut, es tut mir leid und vielleicht können wir darüber nochmal sprechen. Also wenn man wirklich auch nochmal dieses, wie Sie das vorhin gesagt haben, dieses Ideal von einem Safe Space irgendwie auch nochmal über als so Leitfolie auf die Lehre legt, ist das im Prinzip auch ein wichtiger Weg, um Vertrauen zu schaffen und um diese Atmosphäre ja auch zu schaffen, auch Kritik gegenüber der anderen Person halt äußern zu können. So, ne? Aber den Weg muss man ja auch erstmal gehen. Und ich glaube, es ist schon wirklich viel, viel damit gemacht oder generell jetzt auch für andere Lehrende viel damit getan, versuchen, sich Kritik anzunehmen und vielleicht auch erstmal anzuerkennen, dass auch Personen als Lehrende nicht immer in einer Form halt irgendwie perfekt sind. Na, und dann zu sagen, okay, vielleicht muss ich auch erstmal anerkennen, ich habe da halt Mist gebaut, und dann kriegen wir es vielleicht auch hoffentlich hin, sich dann auch in Situationen einfach zu entschuldigen, weil das wäre für mich dann, und an der Situation natürlich dann auch weiter zu arbeiten, zu sagen, okay, darüber zu sprechen, zu reflektieren, wie ist überhaupt diese Situation halt gekommen, was steckte da eigentlich halt irgendwie drin und warum habe ich eigentlich in so einer Situation halt reagiert? Also das ist dann ja auch so eine Frage von professionellen Lehren, weil ich natürlich nicht will, dass so eine Situation nochmal auch vorkommt. Ich möchte ja nicht absichtlich nochmal meine Studierenden oder auch in anderen Kontexten Personen, mit denen ich in Kontakt bin, willentlich abwerten oder aberkennen, also denen den Raum auch nicht zugestehen. Das heißt, es geht da wirklich darum, anzuerkennen, man hat einen Fehler gemacht, sich auch einfach wirklich zu entschuldigen und einen Raum dafür zu bieten, das auch besprechen zu können.
Johanna Pangritz geht also mit gutem Beispiel voran. Meine Kollegin Paulina Hochbaum hat mit ihr darüber gesprochen, wie sich Lehrende eigentlich verhalten können, um Diskriminierung im Seminarkontext vorzubeugen oder eben überhaupt zu thematisieren. Ich hoffe jedenfalls, dass sich ein paar Lehrende mal an die eigene Nase fassen werden und überlegen, wie sie sich eigentlich in Veranstaltungen verhalten. Mir fallen jedenfalls einige ein, bei denen das dringend mal notwendig wäre. Diskriminierung findet jeden Tag auch an der Uni Bielefeld statt. Das hat die Studie kategorisch unterschätzt und ausgeschlossen der AG Uni ohne Vorurteile bestätigt. Wir haben in dieser Sendung mit unterschiedlichen Menschen, zum Beispiel Lehrenden an der Uni Bielefeld, gesprochen und gezeigt, was die Uni schon tut, aber was auch eben dringend noch getan werden muss. Ein erster Schritt kann auf jeden Fall für mich und auch für euch sein, wenn ihr Diskriminierung beobachtet, einzuschreiten und die betroffene Person zu unterstützen. An welche Stellen ihr euch da wenden könnt, haben wir euch auf unserer Website Radio Herz nochmal zusammengefasst. Mich hat die Studie auf jeden Fall noch einmal sensibler gemacht, auf mögliche diskriminierende Situationen zu achten. Ich hoffe, euch auch. Und wenn ihr noch Fragen zur Sendung oder zur Studie habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info@radioherz.de oder auch auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Katharina Usling und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Ultraviolett.